Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins. Ich grüße Sie ganz herzlich an diesem Samstagnachmittag, Andreas Martin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Weg zum Christsein, darum geht es heute hier in unserer Sendung. Liebe Zuhörer, der Weg zum Christsein ist eine etwas merkwürdige Überschrift. Und sie wirft natürlich auch Fragen auf. Nämlich, sind wir denn nicht von Anfang an Christ? Wann beginnt denn das Christsein und wann endet es? Oder, wo kann ich denn Christsein herbekommen? Fragen über Fragen. Viele dieser Fragen sind für uns Christen völlig selbstverständlich und oft denken wir überhaupt gar nicht mehr über diese Fragen oder auch über diese Antworten nach. Aber heute, in der Sendung Kurs Null, wollen wir dieser Sache mal nachsteigen. Wir wollen überlegen, wie kann ich überhaupt Christ werden? Aus Burgau ist uns unser Referent zugeschaltet. Es ist Herrn Kaplan Sauter. Liebe Zuhörer, ich stelle Ihnen Herrn Kaplan Sauter vor. Er ist geboren 1977, studierte katholische Theologie in Tübingen und Innsbruck. 2005 war dann die Diakonweihe und 2007 die Priesterweihe. Und seit Herbst 2009 ist Herr Kaplan Sauter Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft in Burgau. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Kaplan.
Grüß Gott, Herr Martin.
Herr Kaplan Sauter, was ist ein Christ?
Was ist ein Christ? Das ist natürlich eine gute, vielleicht sogar eine ganz grundlegend wichtige Frage, über die wir zur Kirche gehören, über die wir in der Kirche vielleicht sogar einen Dienst ausüben oder ein Amt innehaben, vielleicht selten nachdenken. Ein Christ, das ist ein Mensch, bei dem das Evangelium, die frohe Botschaft Jesu sozusagen auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Einer, der durch die Taufe ein Glied der Gemeinschaft der Kirche geworden ist. Wenn man das jetzt einmal vielleicht so in ganz kurzen Sätzen formulieren möchte.
Jetzt haben Sie schon einen Begriff genannt, Taufe. Was ist damit gemeint?
Ja, die Taufe, das ist natürlich eines der sieben Sakramente in der katholischen Kirche. Und sozusagen das grundlegende Sakrament, von dem alle anderen dann auch sozusagen auch irgendwo ihren Ursprung nehmen, beziehungsweise die Taufe muss ich empfangen haben, um Glied, wie ich gerade schon gesagt habe, Glied der Kirche, der Gemeinschaft der Kirche zu sein und dann eben auch die anderen Sakramente empfangen zu können.
Und gibt es die Taufe nur in den christlichen Kirchen oder gibt es auch Taufe in anderen Kirchen?
Es gibt sie natürlich in den christlichen Kirchen, natürlich bei den orthodoxen, bei den protestantischen Christen, bei den katholischen Christen, Anglikaner, wie sie alle heißen, gibt es natürlich die Taufe. Und kennzeichnend ist, dass es in allen christlichen Kirchen eine Taufe gibt. Es gibt also nicht sozusagen eine katholische, eine evangelische, eine orthodoxe Taufe. Das Sakrament der Taufe, das ist eines. Deshalb wird ja auch jemand, der zur katholischen Kirche zum Beispiel konvertiert, wird er ja nicht noch einmal getauft.
Also wenn die Taufe einmal gespendet worden ist, ist sie komplett gültig für alle Konfessionen?
Also zumindest für die allermeisten, wie das jetzt natürlich konkret jetzt vielleicht bei manchen solchen freikirchlichen Gruppierungen aussieht, die nur Erwachsene taufen, ob die dasselbe Taufverständnis haben wie die anderen großen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, da müsste man dann im Einzelfall nochmal nachschauen. Ja. Ansonsten ist die Taufe eine, die immer gültig bleibt fürs ganze Leben. Die prägt uns sozusagen auch ein Prägemal ein Siegel auf die Stirn sozusagen, dem ich mich dann auch nicht mehr entziehen kann.
Und kann man die Taufe annehmen oder ablehnen oder wird die einem zugesprochen? Wie ist das Verständnis da zu sehen?
Nun, die Taufe ist natürlich in unseren Breiten ja hauptsächlich immer noch verbreitet bei kleinen Kindern, wo dann die Eltern dann um die Taufe ihres Kindes bitten, weil das Kind ja, wie sozusagen, um es mal im kirchenrechtlichen Sprachgebrauch zu formulieren, ja noch nicht im Vernunftgebrauch ist. Deshalb tun es die Eltern und die Paten stellvertretend für das Kind. Es kommt natürlich auch immer wieder vor, dass Erwachsene um die Taufe bitten, bei denen ist es dann ganz klar eine eigene Entscheidung aus eigenem Wunsch heraus. Und dann wird die Taufe eben nach einer Vorbereitungszeit dann auch gespendet. Also man könnte sagen, die Taufe, wie jedes Sakrament, wird mir ja als Empfänger gespendet. Ich darf es empfangen. Da drückt sich auch so etwas aus wie eine göttliche Gnade, die da zum Zug kommt. Weil die Sakramente, wie die Taufe ja zum Beispiel, ja immer zeigen, Zeichen der Nähe Gottes sind.
Zeichen der Nähe Gottes. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff, Herr Kaplan?
Ja, hinter diesem Begriff verbirgt sich, dass die Kirche seit allem Anfang an eben auch in Erinnerung, in Rückbeziehung auf ihren Stifter Jesus Christus selber, eben mithilfe von wirklichen Zeichen, von zeichenhaften Handlungen, in denen dann das auch wirklich geschieht, was zum Ausdruck gebracht wird, was wir Sakramente nennen, eben diese Nähe Gottes ausdrückt, dass die Kirche sagt, Mensch, du bist von Gott geliebt, du bist von ihm in seiner Hand gehalten, du bist gewollt, so wie du bist, komm in die Gemeinschaft der Kirche, lass dir jetzt in der Taufe diese Gnade Gottes zusprechen, lass dir diese Gotteskindschaft zusprechen oder bei den anderen Sakramenten auch, wenn man zum Beispiel an die Krankensalbung denkt, eine ganz klare Form der Stärkung. Da heißt es wirklich, das ist das tiefste Verständnis der Kirche von Sakramenten auch, dass Gott da wirklich am Werk ist, indem die Kirche, indem der Priester, der das spendet, indem der die Gnade Gottes erbittet für den Empfänger, indem dieses Zeichen beim Wasser, bei der Taufe, das Übergießen im Wasser zum Beispiel, indem das geschieht, da geschieht wirklich die Nähe Gottes zu uns Menschen. Deshalb sind die Sakramente wirkliche Zeichen, in denen uns Menschen, die wir ja sehr das brauchen, was man so in die Hand nehmen kann, was man mit den Augen, mit den Sinnen fassen kann, so wird es in den Sakramenten deutlich, ja, Gott geht mit uns, Gott ist für uns da.
Herr Kaplan-Sauder, aus Ihrer Erfahrung heraus, wie ist das, werden mehr erwachsene Menschen getauft oder werden mehr Kinder getauft?
Also in unseren Breiten hier in Süddeutschland speziell, da sind es natürlich hauptsächlich schon noch Kinder, die getauft werden, Kleinstkinder. Aber die Zahl der Erwachsenentaufen nimmt doch auch deutlich zu. Ich habe wirklich die Freude gehabt, zwei erwachsenen jungen Frauen das Sakrament der Taufe und der Firmung spenden zu dürfen. Ich war mit denen zur Aussendungsfeier bei uns hier im Dom in Augsburg am ersten Fastensonntag. Und da waren es 39 Taufbewerber aus der ganzen Diözese Augsburg. Also auch eine gar nicht so kleine Zahl.
Also die Erwachsenentaufe ist aber doch immer noch eher die Ausnahme.
Das könnte man durchaus so sagen, ja. Mhm.
Wenn jetzt ein Kind zur Welt kommt und die Eltern beschließen, es soll getauft werden, wie geht man da vor?
Ja, also im Normalfall ist es so, dass die Eltern dann Kontakt aufnehmen mit dem Pfarrbüro, beziehungsweise auch vielleicht mit dem Taufspender selber sofort. Und dann werden sie in der Regel dann von mir zum Gespräch eingeladen. Und dann spricht man so wirklich über Gott und die Welt, über das, was Taufe bedeutet. Und natürlich dann auch ganz konkret werden dann die Eltern und die Paten auch hingeführt zur Feier der Taufe selber.
Mhm. Aber jetzt kommt es ja oft vor, dass die Eltern eigentlich sagen, ja, mit Kirche habe ich eigentlich nichts zu tun, aber mein Kind soll getauft werden.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, das ist wirklich ein Vorgang, der relativ häufig vorkommt. Da kann ich also wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, das stimmt. Aber dennoch ist bei diesen Eltern, die sagen, na, mit Kirche habe ich eigentlich nichts am Hut, aber ich möchte trotzdem, dass mein Kind da dazugehört und so, da ist vielleicht verschüttet, ohne diesen Leuten etwas zu unterstellen, ja, dass bei diesen Leuten vielleicht doch etwas verschüttet von dem, was sie vielleicht selber mal im Religionsunterricht, in der Kommunionvorbereitung, in der Firmvorbereitung oder als sie kirchlich geheiratet haben, vielleicht so ein ganz kleiner Grundwasserbestand an Religiösem, an Geistlichem vielleicht sogar noch da, weil ich merke dann ganz oft, dass die mir sagen, mit Kirche habe ich eigentlich nichts am Hut, aber ich möchte, dass mein Kind erstens da dazugehört zu dieser Gemeinschaft und zweitens, ich will doch Schutz und Segen für mein Kind. Ich denke, das ist etwas, was in unserer Zeit, die ja doch so eigentlich für den Einzelnen oftmals kaum mehr beherrschbar erscheint, doch eine ganz wichtige und zentrale Frage ist, wo bekomme ich Segen für mein Leben her? Wo bekomme ich Schutz für mein Leben her, der weit über das hinausgeht, was ich mit einer Versicherung abdecken kann?
Aber heißt das denn dann nicht auch, wenn die Eltern sagen, ja, mit der Kirche habe ich nichts zu tun, aber mein Kind wird getauft, dass die Eltern den Segen eigentlich gar nicht wollen, weil sie eben mit der Kirche nichts zu tun haben wollen?
Ja, also das ist natürlich also auf den ersten Blick sicherlich eine naheliegende Betrachtung, die man sich auch als Taufspender des Öfteren stellen mag, das stimmt schon. Aber andererseits ist es wie in anderen Bereichen des religiösen oder kirchlichen Lebens ja auch, dass oftmals bei den Eltern einfach irgendein konkreter Punkt da war, wo man sich irgendwie mal von der Kirche abgekoppelt hat oder nie richtig reingewachsen ist. Ich erlebe auch bei denen, die sagen, mit Kirche habe ich eigentlich nichts am Hut, selten so eine kämpferische Stimmung, wie es es vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten gab, dass da jemand sagte, ich muss jetzt die Kirche bekämpfen, ohne die Kirche lebt sich's besser. Das erlebe ich selten. Das ist eher so eine Grundsehnsucht. Die können das oft auch gar nicht in Worte fassen. Also eine Grundsehnsucht bei ganz vielen Menschen, die auch religiös oder sagen wir mal nicht religiös im kirchlichen Sinn praktizierend sind, die doch irgendwo da ist, ja.
Sie führen dann also ein Gespräch mit den Eltern und auch mit dem Paten?
Genau.
Welche konkrete Aufgabe haben denn die Paten?
Ja, also die Paten, ich sage das manchmal in einem Satz, den ich gelernt habe von dem Pfarrer, bei dem ich Diakon war, der immer sagt, die Paten sind nicht nur dazu da, um schöne Geschenke zu machen. Und ich glaube, in diesem Satz, da steckt ganz viel drin. Die schönste Aufgabe der Paten ist es, im besten Fall, im Idealfall, die Kinder dann auch in den Fragen des Glaubens auch zu begleiten, in den Fragen des Lebens, in der Sinnfrage. Wozu lebe ich? Warum bin ich da? Warum haben meine Eltern mich geboren? Welche Aufgabe habe ich für mein Leben? Ich denke, das ist so eine der schönsten Patenaufgaben überhaupt, die Kinder zu begleiten, zum einen im Glauben und zum anderen auch in den wichtigen Fragen des Lebens wirklich als Ansprechpartner da zu sein, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt die eigenen Eltern fragen würde.
Mhm. Es heißt ja auch, die Kinder im Glauben zu erziehen.
Ja.
Ist das ein spezielles Amt der Eltern oder ist das das Amt der Paten?
Nun, das ist natürlich eine Aufgabe, die beiden zukommt. Natürlich als erste Vermittler natürlich die Eltern, denn das ist ja so eine Grunderfahrung des Christentums gewesen, jetzt ja über doch, können wir sagen, fast 2000 Jahre hinweg, dass der Glaube zunächst einmal in den Familien gelebt wird und wurde, dort praktiziert wird, dort die Feste des Kirchenjahres miteinander gefeiert werden, man dort auch sozusagen den ersten Geschmack sozusagen für die Kirche und auch für Jesus bekommt. Das ist also in erster Linie, denke ich, eine Aufgabe der Eltern und dann in der zweiten Linie unterstützend und helfend die Aufgabe auch der Paten.
Nun aber, wenn sich die Eltern bekennen, nicht gläubig zu sein, dann ist doch da schon irgendwo ein Häkchen zu setzen, oder?
Absolut. Absolut. Das ist natürlich eine wirkliche Grundfrage und ein wirkliches Problem, dann auch in der Taufvorbereitung natürlich. Das ist natürlich immer, wie alles, was wir in der Kirche feiern, wie alle Sakramente, alles, was wir so in unseren kirchlichen Vollzügen tun und unser ganzes Handeln, hängt ja letztendlich, fußt und basiert ja letztendlich auf dem Glauben an diesen dreifaltigen Gott. Das stimmt, ja. Da ist wirklich ein Häkchen zu setzen, ja.
Dürfen Sie denn im Zweifel auch die Taufe eines Kindes verweigern?
Nun, möglich ist natürlich der Aufschub der Taufe. Was ich aber bislang nicht, Gott sei Dank, nicht praktizieren musste. Wenn der Taufspender zum Ergebnis kommt, zum Schluss kommt, dass eine Taufe zu dem Zeitpunkt einfach nicht sinnvoll ist, dann darf er es aufschieben. Dann kann man sich vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr auch nochmal treffen, wenn man auch den Eltern vielleicht auch Gedankenimpulse mitgibt, wie sie das selber sehen, wie sie selber die Frage des Glaubens, die Frage nach Gott, die Frage nach der Kirche für sich beantworten. Da gibt es durchaus diese Möglichkeiten, ja.
Aber kann es dann nicht auch sein, dass die Eltern sagen, gut, dann gehe ich halt die Nachbarpfarrei und dann tauft mir halt der nächste Pfarrer mein Kind?
Möglich, das ist durchaus möglich, ja. Das stimmt. Wobei ich immer noch der Meinung bin und immer noch wirklich sehr daran hänge, dass man wirklich gerade bei der Sakramentenvorbereitung, bei der Taufvorbereitung dann auch wirklich intensiv mit diesen Leuten auch ins Gespräch kommt und die Leute nicht so schnell dann von dannen ziehen lässt. Aber die Möglichkeit theoretisch gibt es natürlich. Da bin ich aber dann auch nicht mehr Herr des Verfahrens in dem Punkt.
Das ist natürlich dann auch eine ganz besondere Situation, aber ich denke, es ist auch eine Chance, weil in dieser Zeit des Aufschubes kann doch auch eine Mauer zusammenfallen, die vielleicht gebaut worden ist gegen die Kirche, gegen den Glauben.
Absolut. Ich denke auch, wie ich schon vorher sagte, dass, und wie Sie es gerade formulieren, dass da tatsächlich eine Mauer, die da innerlich irgendwo da ist, die oft auch gar nicht so direkt benannt werden kann, die einzelnen Mauersteine, ja, dass die tatsächlich in dieser Zeit auch zusammenbrechen kann. Ich glaube, da braucht es halt einfach dann auch wirklich die Begleitung, einfach auch das gute Gespräch. Und ich denke halt einfach auch, dass diese Eltern in dem Fall dann eben auch den Vertreter der Kirche, den Taufspender, dann auch wirklich als jemanden erleben, der wirklich authentisch ist. Der wirklich, soweit man das überhaupt, ja, soweit man es kann, einfach selber auch als Taufspender, damit, dass man den Leuten zeigt, ja, ich stehe für das, was ich da verkünde. Und ich sage das nicht nur einfach, weil das eine kirchenrechtliche Norm ist.
Mhm, gut, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Sie haben sich überzeugt, es ist alles okay und das Kind soll jetzt getauft werden. Wie geht's dann weiter?
Ja, dann geht es natürlich um einen konkreten Tauftermin und dann wird natürlich auch ganz konkret der Taufgottesdienst mit den Eltern besprochen und den Paten. Und da gibt es auch wirklich viele Möglichkeiten für die Eltern, für die Paten, sich dann einzubringen, indem sie zum Beispiel die Schriftlesungen auswählen oder auch sich um die Musik in dem Taufgottesdienst kümmern. Und da erlebe ich also wirklich wirklich in zunehmendem Maße immer mehr, wie sehr Eltern und Paten mit Liebe diesen Gottesdienst vorbereiten.
Und der Gottesdienst, findet der dann in der Kirche statt oder kann der auch woanders stattfinden?
Natürlich, die Taufe ist natürlich zunächst einmal, der reguläre Ort ist natürlich das Taufbecken, der Taufstein in der Pfarrkirche, zu der man gehört. Weil die Pfarrkirche ist ja der Ort, in dem sich unser ganzes Leben als Pfarrei ja vollzieht. Da werden die Kinder getauft, da wird die Erstkommunion gefeiert, die Firmung gespendet, dort empfange ich das Sakrament der Buße, dort feiern wir gemeinsam Eucharistie, dort wird das Requiem für die Verstorbenen gefeiert. Also der erste und primäre Ort ist ja das Taufbecken in der Pfarrkirche und deshalb schreibt das Kirchenrecht auch vor, dass jede Pfarrkirche über ein Taufbecken verfügen muss. Aus diesem Grund, weil der konstituierende Ort für unser Leben als Christ ist, weil sich unser Leben als Christ ja nicht irgendwie so in einem luftleeren Raum vollzieht. Das gehört ja immer ganz konkret, unser Leben als Christ, ja immer ganz konkret in eine ganz konkrete Gemeinschaft von Menschen, in eine ganz konkrete Pfarrei hinein. Aber natürlich geht die Taufspendung auch natürlich an anderen Orten, zum Beispiel, wenn das Kind krank ist oder so, dass man dann auch das Kind tatsächlich noch im Krankenhaus tauft. Stichwort Nottaufe, wenn da wirklich eine Lebensgefahr jetzt bestehen würde, zum Beispiel.
Und kurz erwähnt, die Nottaufe muss nicht unbedingt durch einen Priester stattfinden?
Die darf jeder spenden, ja. Wenn jetzt kein Priester oder kein Diakon da ist, darf die auch jeder andere spenden und den Namen sagen. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ja.
Und damit ist die Taufe nach allem Recht, kirchlichem Recht, gültig?
Sie ist gültig gespendet, jawohl. Es kann dann nachher sein, wenn das Kind wieder genesen ist, was man ja immer hofft, dass man dann nachher noch eine festliche Feier in der Pfarrkirche dann anschließt, wo dann einfach auch noch die ausdeutenden Riten dann dazukommen. Also die Taufkerze, die Salbung mit dem Chrysam, das Ankleiden mit dem weißen Gewand. Aber das sind ja alles nur sozusagen, wie die Liturgie sagt, ausdeutende Riten, ausdeutende Zeichen, die einfach nochmal das, was im Akt der Taufe selber geschieht, einfach nochmal uns vor Augen führen, dass die uns sagen, ah ja, das bedeutet das, dass ich Gottes Kind bin, ja. Dass ich von Gott gestärkt bin, dass ich zu ihm gehöre.
Gehen wir mal auf die Riten ein.
Ja, die Tauffeier, das ist eine ganz, ganz kunstvoll verwobene liturgische Feier mit vielen ganz sprechenden Zeichen und Symbolen. Schon am Anfang des Taufgottesdienstes bei Kindern, da werden die Täuflinge mit den Eltern und Paten am Portal der Kirche empfangen und begrüßt. Dadurch wird deutlich, ja, die Taufe, das ist sozusagen das Eingangstor in die Gemeinschaft der Kirche, das Eingangstor zum Christsein. Dann gibt es da die Salbung mit dem Katechumenenöl, das Öl, mit dem die Taufbewerber gesalbt werden zum Zeichen der Stärkung. Da heißt es auch, es stärke dich die Kraft Christi des Erlösers. Und dann natürlich ganz klar das Wasser der Taufe, das ist ja das konstituierende Element, das ja mit Wasser getauft werden muss. Und in diesem eigentlich ja bei den orthodoxen Christen geschieht es ja immer noch, da wird das Kind ja regelrecht untergetaucht im Taufbecken. Und es war ja auch in der alten Kirche so, wenn Sie zum Beispiel nach Rom schauen, zum Beispiel im Lateran, dieses große Baptisterium, diese große Taufkapelle mit diesem riesigen Taufbecken, in dem auch Platz ist für Erwachsene, dass die ganz untergetaucht werden können. Weil das die Symbolik hat, dass ich durch die Taufe sozusagen meinen alten Menschen ablege, dass das Alte, das Sündige, das Schlechte, das Böse abgewascht ist und dass ich praktisch aus dem Taufbecken, aus diesem Wasser der Taufe wieder raufkomme, gereinigt, neu, sozusagen, wie es die Heilige Schrift mal sagt, mit Christus begraben sein in seinen Tod. Und natürlich, wir kennen das alle, das wissen wir alle, wenn wir ein Bad nehmen, dann sind wir wie neugeboren, wie erfrischt. Deshalb ist ja dieses Wasser ein wunderbar zeichnendes, wunderbar sprechendes Zeichen. Und dann gibt es natürlich die Salbung mit dem Chrisam, die sich so langsam im Lauf der Kirchengeschichte entwickelt hat, die ja ihren ersten Platz eigentlich bei der Firmung hat. Aber das ist ja ein anderes Thema, auf das wir ja ein anderes Mal noch zu sprechen kommen. Diese Salbung mit Chrisam, die sagt mir, ich bin gestärkt, ich bin gesalbt. Da heißt es auch in der Spendeformel dann, wenn das Kind dann auf den Scheitel mit dem Chrisam gesalbt wird, da heißt es dann auch sinngemäß, dass jetzt dieses Kind ein Glied des Volkes Gottes ist, zu Christus gehört, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Das heißt, in dieser Salbung mit der Spendung der Taufe, da verbindet sich für uns als Christen ein Auftrag. Nämlich Glaube, christlicher Glaube im Speziellen, im kirchlichen, kirchlicher Glaube, der vollzieht sich ja nicht in der stillen Privatkammer, nicht in meinem Kämmerchen, in meinen vier Wänden, sondern der will ja immer nach außen drängen. Der gibt mir ja einen Auftrag für die Welt, für die Kirche, da auch was zu gestalten, was zu tun, was in die Hand zu nehmen, meine Talente, die mir Gott gegeben hat, in die Hand zu nehmen. Und das kommt dann nochmal zum Ausdruck, wenn Sie daran denken, bei der Taufe wird der Chrisam verwendet, bei der Firmung dann, bei der Priesterweihe und bei der Bischofsweihe. Immer bei den Sakramenten, die mit unserem Auftrag als Christen zu tun haben oder bei den Sakramenten, die ein besonderes Amt in der Kirche vermitteln, da wird dieses Chrisamöl eingesetzt. Und wenn Sie daran denken, früher wurden die Könige gesalbt, die Propheten wurden gesalbt. Immer wenn es um einen besonderen Auftrag ging, da wurde gesalbt. Das befähigt uns also. Und außerdem Christus, vom Griechischen her Christos, ist ja der Gesalbte. Wir als Christen sind die Gesalbten, die Leute mit einem besonderen Auftrag, mit einer bestimmten Stärke für etwas. Und dann natürlich als die letzten zwei großen Zeichen, das Zeichen der Taufkerze, das an der Osterkerze entzündet wird und dann dem Täufling übergeben wird. Das heißt, Christus selber, der Auferstandene, der ist das Licht der Welt und der will mein ganz persönliches Leben hell machen. Der will meinen Lebensweg begleiten, dass er für mich gut gehen kann, auch in allen Schwierigkeiten, bei allen Höhen und Tiefen, die es da geben kann auf dem Lebensweg, bin ich nicht allein gelassen. Christi Licht, das Licht dieses guten Gottes, das leuchtet mir, das begleitet mich und deshalb kann auch ich Licht für andere sein. Und das weiße Taufkleid, weiß, wir wissen es, die zeichenhafte Farbe für die Reinheit, für die Unschuld, fürs Fest. Dieses Taufkleid wird dann dem Kind aufgelegt. Und früher, in der frühen Kirche, war es ja wirklich so, dass die Erwachsenen, Neugetauften, mit diesem Kleid, mit diesem weißen Gewand bekleidet wurden und in diesem Gewand, in diesem weißen Taufkleid, dann auch eine Woche umeinander gelaufen sind.
Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, der Weg zum Christsein, darum geht es heute hier in unserer Sendung. Wir sprechen heute über vielleicht den ersten Weg und das ist die Taufe. Wir sind verbunden mit Herrn Kaplan Sauter aus Burgau. Herr Kaplan Sauter, wie ist das vor der Taufe? Was ist man denn da? Ist man da kein Christ?
Ja, also Christ, das ist vielleicht eine der ganz wenigen Fragen, die man mit dem Kirchenrecht ganz einfach beantworten kann. Christ wird man durch die Taufe. Vorher, da ist man natürlich Gottes Geschöpf, keine Frage, Gottes Kind auch, aber eben nicht in der Gemeinschaft der Kirche. Und die Taufe, die vermittelt uns eben diesen ganz neuen Aspekt nochmal deutlich. Ich bin Gottes Kind.
Aber wie ist das denn, wenn jetzt wirklich mal was ganz Schreckliches passiert, nämlich ein Kind stirbt?
Ja.
Und es ist nicht getauft?
Ja, das war ja natürlich über viele Jahrhunderte hinweg in der Kirche auch eine große Frage. Eine große Frage auch unter den Theologen. Was geschieht mit diesen Kindern? Im Stichwort zum Beispiel jetzt, was ja die Theologie der Erbsünde betrifft, die Lehre von der Erbsünde, die ja auf uns allen ja irgendwo lastet, auf uns allen haftet und die ja durch die Taufe von uns ja sozusagen abgewaschen wird. Das war über viele Jahrhunderte eine große Frage, bis hinein in die Gegenwart, bis vor kurzem, als Papst Benedikt XVI. Zu dem Schluss gekommen ist, dass es diesen Ort, an dem diese Kinder, das war so ein theologisches Gedankenmodell, dass es dann einen besonderen Ort gibt, an dem diese Kinder sind, dass dieser Ort so nicht einfach zu bezeichnen, nicht einfach so zu halten ist, wie es über Jahrhunderte hinweg in der Kirche auch geschehen ist, wie es in der Kirche über Jahrhunderte hinweg auch betrachtet wurde. Sondern, dass diese Kinder ja auch zu Gott gehören, dass er ihnen ja das Leben geschenkt hat, dass er sie ins Leben gerufen hat und sie ja aus eigener Kraft doch nicht die Taufe empfangen konnten. Es setzt ja immer, das sagt der Empfang der Sakramente, setzt ja auch immer den Willen voraus und auch immer das Bewusstsein, ja, ich möchte das. Also auch irgendwo den Willen, das zu empfangen, was natürlich bei einem kleinen Kind jetzt einfach so noch nicht vorausgesetzt werden kann, gell?
Dürfte denn ein Priester dieses Kind beerdigen?
Ja, also es gibt im Messbuch auch durchaus die Formulare dafür, für ein Kind, das die Taufe nicht empfangen konnte, ja.
Sie haben die Zeichen erklärt in der Taufe. Sie haben gesagt, der Beginn ist am Eingang der Kirche. Heißt das denn wirklich, dass sich die Familie mit dem Kind und dem Priester am Eingang der Kirche aufhält und dort abgeholt wird?
Ja, das ist in der Tat so, ja. Das ist ja in der Tat also eine der ganz wenigen Dinge der sogenannten Rubriken, die ja diese liturgischen Bücher ja in ihrem Ablauf ja deutlich machen und so. Da steht also wirklich drin, der Priester empfängt die versammelte Gemeinde, die Eltern, die Paten und den Täufling am Eingang der Kirche.
Das ist ja ein ganz wunderbares Symbol auch.
Wunderschön.
Wird aufgenommen in die Gemeinschaft aller Getauften, also in die Gemeinschaft aller Christen.
Ja, das stimmt. Das ist wie sozusagen das Portal der Kirche, das ja auch bei vielen Kirchen, vor allem auch bei alten Kirchen, ja so wunderbar gestaltet ist, so ausdrucksstark gestaltet ist. Durch dieses Portal betrete ich die Kirche, betrete ich den Ort der Versammlung, der Gemeinde Gottes, betrete ich den Ort der Gegenwart Gottes. Und so darf ich sozusagen in der Taufe in diese Gegenwart Gottes eintreten. Ein wunderschönes Bild.
Dann die Salbung mit dem Öl.
Ja.
Mit dem Chrisamöl. Bitte erklären Sie doch uns Zuhörern, was das Chrisamöl ist.
Ja, das Chrisamöl ist eines der drei heiligen Öle in der katholischen Kirche und wird vom Bischof, vom jeweiligen Ortsbischof in seiner Diözese, für die ganze Diözese, in einem feierlichen Gottesdienst in der Karwoche geweiht. Normalerweise gehört dieser Gottesdienst zur Liturgie des Gründonnerstags am Vormittag. Zum Beispiel Papst Benedikt feiert ihn im Petersdom immer am Gründonnerstag Vormittag, aber aus pastoralen Gründen einfach, dass viele Priester und viele Gläubige aus der ganzen Diözese an diesem wichtigen Akt teilnehmen können, wird dieser Gottesdienst oft an einen anderen Tag der Karwoche gelegt. Und in diesem feierlichen Gottesdienst wird nun der Chrisam geweiht, dieses Öl, das wir ja vorher schon hatten, für die Taufe, für die Firmung, für die Priester-Bischofsweihe, für die Altarweihe und auch das Katechumenenöl, auf das wir vorhin kurz eingegangen sind, das Öl für die Taufbewerber und natürlich auch das Öl für die Krankensalbung, das Krankenöl. Und beim Chrisam, da gibt es noch eine Besonderheit, weil eben dieses Öl bei diesen herausragenden Sakramenten verwendet wird, da wird noch Balsam beigemischt, damit dieses reine, dieses kostbare Olivenöl auch wirklich einen herrlichen Duft entfalten kann. Sagt uns in einem schönen Bild, dass wir Christen eigentlich duftende Menschen sein sollen. Papst Benedikt bei der Seligsprechung von Johannes Paul II. Hat er gesagt, er hatte den Duft der Heiligkeit. Nun, das ist natürlich ein großes Wort, aber das gilt eigentlich auch für uns als Christen. Wir sollen sozusagen, wenn man das jetzt mal in einem symbolischen Sinn sieht, nach Gott duften. An uns sollen wir praktisch auch mit der Nase riechen können, mit allen Sinnen spüren können. Ja, die haben uns was zu sagen, die haben der Welt was zu sagen. Dieser Gott, der lässt uns Menschen nicht los.
Jetzt nochmal die Frage, das Katechumenenöl. Was ist das für ein Öl im Vergleich zu dem Krisa?
Ja, das ist also auch ein Öl, das bereitet wird aus dem aus reinem Olivenöl, wie alle drei. Der Grund aller drei Öle, aller drei heiligen Öle, ist natürlich das Olivenöl, ein reines Olivenöl. Und beim Katechumenenöl handelt es sich um das Öl, das besonders für die Taufbewerber ist. Die Katechumenen sind ja übersetzt die Taufbewerber und die werden vor ihrer eigentlichen Taufe, wenn man jetzt bei Erwachsenen das nimmt, da haben wir es jetzt auch so gemacht, in der Fastenzeit, wurden die dann also wirklich als schönes Symbol gesalbt mit diesem Öl für die Taufbewerber, das den Charakter hat der Stärkung, irgendwo auch des Schutzes. Wenn Sie denken, in der Antike, da haben sich die Ringer eingeölt, bevor sie in den Ring gestiegen sind. Und jeder weiß, wenn er irgendwo was mit einem Ölfilm überzieht, dann wird es rutschig, dann gleitet man ab, dann kann man das nicht greifen. Und da steckt so die alte Vorstellung dahinter, ja, diese Leute, die sich auf den Weg der Taufe machen, die zu Christus, die zu Gott, zur Kirche gehören wollen, die sollen auch beschützt sein. Auf denen soll Gottes schützende Hand ruhen. Und deshalb diese Salbung mit dem Öl praktisch, sozusagen, dass man gegen das Böse, gegen das Schlechte irgendwo, wenn man es vielleicht mit einem modernen Wort sagen möchte, imprägniert ist.
Ein sehr modernes Wort, ja. Sehr schön. Wo bekommt der Priester das Öl her?
Der Priester bekommt das Öl natürlich aus dieser Messe, die in der Karwoche mit dem Bischof gefeiert wird. Da gibt es dann am Ende der Messe, wird dieses Öl dann von Diakonen ausgeteilt an die sogenannten Ölboten. Jedes Dekanat schickt einen oder zwei Ölboten, dann jetzt in unserem Fall hier in den Dom nach Augsburg, um dieses Öl in großen Gefäßen für alle Pfarreien zu holen. Und dann kommt dieses Öl dann an diesen zentralen Ausgabeort und wird dann dort abgeholt. Und so kommt jeder einzelne Priester dann an diese heiligen Öle für die Sakramentenspendung.
Gut, und jetzt der Ritus der Taufe. Was geschieht da mit dem Kind?
Ja, mit dem Kind geschieht, man kann das wunderbar eigentlich tatsächlich an diesen zeichenhaften Handlungen, die wir ja vorher kurz gestreift haben, ja auch verdeutlichen. Mit dem Kind geschieht, so glauben wir es, das ist der Glaube der Kirche, in diesem Übergießen, in diesem Moment des Übergießens mit Wasser und des Sprechens der Taufformel, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, Andreas, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, da geschieht dann nach unserem Verständnis, nach unserem Glauben wirklich, dass Gott sozusagen irgendwo in einem guten Sinn Besitz von diesem Menschen nimmt und dass das keine Macht dieser Welt mehr wegnehmen kann. Selbst wenn dieses Kind aus der Kirche austritt, die Taufe, die ist nicht auszulöschen. Die prägt uns ein unauslöschliches Mal ein. Ich gehöre dann für immer zu diesem Gott. Selbst wenn ich mich auf menschlichen Wegen abwende davon, die Taufe, die bleibt immer gültig. Und es zeigt uns eben einfach diese reiche Symbolwelt, auch diese Salbung mit Chrisam, wenn da Bezug genommen wird auf Christus, der Priester, König und Prophet ist.
Kann sich denn ein Kind, später wenn es erwachsen ist, der Taufe auch entledigen, um es mal so auszudrücken?
Also der Taufe im direkten Sinne, im wörtlichen Sinne kann man sich natürlich nicht entledigen. Die bleibt, wie gesagt, immer bestehen. Aber man kann natürlich die Taufgnade nicht mehr leben. Man kann nicht mehr im christlichen Glauben leben. Man kann ja in unserem Land auch aus der Gemeinschaft der Kirche austreten, seinen Austritt vom Standesamt zum Beispiel vollziehen und sagen, ich will nicht mehr zu dieser Gemeinschaft der Kirche gehören. Ich kann diesen Auftrag der Taufe nicht mehr leben als Einzelner, aber letztendlich die Taufe selber, das einmal gespendete Sakrament, das bleibt für immer bestehen.
Das ist sozusagen wie ein Siegel eingebrannt in jeden Menschen.
Absolut. Genauso wie auch bei der Priesterweihe, die ja auch den Charakter des Unauslöschlichen hat, ja.
Das Wasser, das ist ja auch etwas ganz Besonderes. Kein Mensch, kein Tier, keine Pflanze lebt ohne Wasser. Und das Wasser ist natürlich ein Zeichen der Taufe. Der Täufling wird mit Wasser übergossen. Ist das denn ganz normales Wasser?
Ja, das ist natürlich gesegnetes Wasser. Das haben wir natürlich vorher vergessen. Das Taufwasser wird jetzt in der österlichen Zeit genommen, aus dem Wasser, das feierlich in der Osternacht mit einem großen, einem ausführlichen, lobpreisenden Gebet an Gott geweiht wurde. Da werden natürlich die Täuflinge jetzt in der österlichen Zeit getauft. Und früher war es ja auch wirklich so, dass für das ganze Jahr über das Taufwasser der Osternacht verwendet wurde. Inzwischen wird bei jeder Taufspendung dann im Normalfall das Wasser mit einem feierlichen Gebet, in dem zum Ausdruck kommt, was das Wasser symbolisiert, das Wasser als Zeichen der Reinigung, das Wasser als Zeichen des Neuanfangs, das Wasser als Zeichen des Lebens, das kommt alles in diesem Gebet vor. Und auch natürlich zum Beispiel der Gedanke der Reinigung, des Abwaschens von Sünde und Schuld, das darf man ja nicht außer Acht lassen. Das kommt alles in diesem Gebet vor. Wenn es zum Beispiel auf die Sintflut Bezug nimmt, da heißt es, dass auch die Sintflut ein Bild für die Taufe war, weil es dem Alten den Untergang gebracht hat, dem Schlechten, und neuem Leben einen neuen Anfang. Deshalb dieses geweihte Wasser bei der Taufe. Im Normalfall gieße ich das über den Scheitel des Täuflings in der Tat, wobei natürlich auch tatsächlich die Möglichkeit bestehen würde, das Kind ganz unterzutauchen. Manchmal bei Erwachsenentaufen in Kirchen, in denen das räumlich möglich ist, auch von der Anlage des Taufbeckens her, geschieht es auch tatsächlich, dass der Taufspender hinabsteigt in dieses Taufbecken gemeinsam mit dem Täufling und ihn untertaucht. Aber im Normalfall, wenn es ein Kind ist, wird es normalerweise bei uns mit dem Wasser auf dem Kopf übergossen.
Wird das denn heute noch praktiziert, das Untertauchen?
Ja, also ich weiß, in einigen Kirchenneubauten, da gibt es tatsächlich die Möglichkeit und wurde auch in den letzten Jahren wieder ein Taufbecken eingebaut, das durch einige Stufen nach unten führt und in das man dann wirklich hineinschreiten kann, in dem der Täufling tatsächlich untertauchen kann. Wie oft es allerdings wirklich praktiziert wird, das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Aber theoretisch gibt es diese Möglichkeit schon. Bei den orthodoxen Christen, da wird sie auch bei der Kindertaufe praktiziert.
Mhm. Und wie ist das, wenn Sie einen erwachsenen Menschen taufen? Gießen Sie dann auch Wasser über den Kopf?
Da gieße ich auch genauso Wasser über den Kopf. Nur der schreit natürlich weniger als ein kleines Kind im Normalfall.
Bestimmt, weil das Wasser auch sehr kalt ist meistens.
So ist es. Wobei natürlich, da kann man natürlich schon zu Hilfsmitteln greifen und das Wasser natürlich auch etwas anwärmen. Soll ja etwas Schönes, etwas Einprägsames sein, nicht?
Kein Schock für das Kind, die Taufe.
Eben, genau, ja.
Das Anlegen des weißen Taufkleides, also wenn ich mir da einen erwachsenen Menschen vorstelle, vielleicht sogar auch einen jungen Mann, der dann ein weißes Kleid anzieht, das wirkt in erster Linie doch etwas befremdlich.
Das ist absolut richtig. Bei den kleinen Kindern, da ist es ja weniger ein Problem. Da legt man ja einfach dieses schöne, oft schön gearbeitete Taufkleid dann dem Kind auf. Und da ist es dann ja weniger ein Problem, jetzt bei den Erwachsenen tatsächlich ein weißes Kleid anzuziehen. Das würde sicherlich bei manchen auf große Vorbehalte stoßen und vielleicht manchem auch lächerlich sogar erscheinen. Da gibt es dann die Möglichkeit, jemanden einen Taufschal umzulegen, einen weißen Schal, ein schön gearbeitetes weißes Tuch, das symbolisiert diese Würde der Gotteskindschaft, dieses Neugeborensein, diesen Christus angezogen haben, ja, so sozusagen als Kleid anzulegen. Einfach im Sinne eines Symbolcharakters. So haben wir es jetzt auch hier bei uns in der vergangenen Osternacht bei der Erwachsenentaufe praktiziert.
Also man braucht gar keine Vorbehalte zu haben, dass es irgendwie peinlich wird oder so?
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Also am weißen Kleid hängt ja die Taufe nicht alleine, nicht? Das ist einfach nur dieses grundlegende Symbol, wenn Sie daran denken. Auch die Albe, das Untergewand, das der Diakon oder der Priester bei der Feier der Heiligen Messe trägt, das ist ja dieses Taufgewand im Letzten. Das ist ja dieses weiße Gewand der Taufe, das ja sagt, auch dem Diakon oder dem Priester oder dem Bischof sagt, ja, du bist in allererster Linie grundlegend zunächst einmal auch in der Taufe Glied dieses Volkes Gottes geworden und erst dann eben durch das Sakrament der Weihe befähigt und beauftragt zu diesem besonderen Amt in der Kirche.
Mhm. Ein nächstes Zeichen ist ja das Entzünden der Taufkerze.
Ja, das Entzünden der Taufkerze ist natürlich ein schönes Symbol. Es geschieht immer an der Osterkerze, die ja das ganze Jahr über auch nach der österlichen Zeit aufbewahrt wird, um eben gerade auch bei der Tauffeier dann zu leuchten. Die Osterkerze, die uns mit dem Bild des Kreuzes, mit den Nägeln, die für die fünf Wundmale Christi stehen, die uns ja erinnert an das Werk, das Christus für uns getan hat, dass Jesus uns durch seinen Tod und sein Sterben, durch seine Auferstehung ein neues Leben erworben hat, uns wirklich sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, Kind Gottes zu werden. Das ist das Symbol der Osterkerze. Und an dieser Kerze wird dann die Taufkerze des Täuflings entzündet und dann dem Täufling dann auch symbolisch übergeben. Ein sehr schönes sprechendes Zeichen. Christus, der das von sich ja auch selber sagt in der Heiligen Schrift, dass er das Licht der Welt ist, er erleuchtet diesen Täufling, diesen Neugetauften mit seinem Licht. Er begleitet ihn auf seinem Lebensweg.
Und wer entzündet diese Taufkerze an der Osterkerze?
Ja, diese Taufkerze, die wird dann bei Kindern oder auch bei Erwachsenen, wir haben es jetzt auch so praktiziert, nämlich vom Paten entzündet. Wobei man jetzt wieder auf diesen Auftrag auch des Paten in diesem Zusammenhang, in diesem zeichenhaften Zusammenhang noch einmal zurückkommen können. Der Pate, der diesen Neugetauften, diesen Täufling begleitet, er übergibt dieses Licht.
Und wird die Taufkerze dann auch gesegnet?
Die Taufkerze kann gesegnet werden, aber sie wird eigentlich sozusagen eigentlich tatsächlich durch den Gebrauch, erst durch das Entzünden an der Osterkerze ja auch wirklich dann erst in ihrem vollen Sinngehalt dann auch wirklich erst deutlich.
Mhm. Und muss jeder Taufbewerber, sei es jetzt ein erwachsener Mensch oder ein kleines Kind, dann auch die Eltern natürlich, eine Kerze mitbringen oder kommt das von der Kirche oder...
Ganz unterschiedliche Modelle. Im Normalfall bei uns hier in der Pfarrei ist es jetzt so, dass die Eltern entweder die Taufkerze selber gestalten, mit Symbolen zur Taufe, ganz individuell, oder sie auch kaufen im Vorfeld. Aber ich weiß auch von Pfarreien, in denen dann die Pfarrei sagt, dieses wichtige Symbol, das schenken wir jedem Täufling. Also da gibt es beide Möglichkeiten, ja.
Wunderbar. Dann gibt es noch diesen berühmten Ephata-Ritus.
Ja.
Was heißt Ephata?
Ephata, das ist ja, kommt ja aus der Heiligen Schrift, aus dem Evangelium, als Jesus dem Taubstummen Ohren und Mund geöffnet hat, dass der hören konnte, dass der sprechen konnte. Und so wird dem Täufling zugesprochen und die Ohren und der Mund dann auch vom Taufspender berührt, dieses Wort, der Herr öffne dir Ohren und Mund, dass du den Glauben bekennst zum Lob Gottes und zum Heil der Menschen. Das zeigt uns, nicht so sehr, vielleicht in einem, wenn man so wollte, in einem magischen Verständnis, dass das Kind richtig hören und sprechen lernt, sondern vielmehr etwas Inneres, nämlich, dass uns die Ohren unseres Herzens, die Ohren unserer Seele aufgehen, dass wir dieses Wort Gottes wirklich als etwas erkennen, was unserem Leben einen Mehrwert gibt, was uns wirklich Leben hilft, was uns dazu beitragen lässt, dass unser Leben gut geht. Denn Jesus verheißt uns ja Leben in Fülle, allen, die ihm folgen. Und natürlich dann, dass auch der Mund davon redet. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und das gilt sicherlich auch in Bezug auf Fragen des Glaubens.
Der Priester legt die Hände auf die Ohren und auf den Mund?
Ja, also eine kurze Berührung, während er dieses Wort spricht, wie der Herr damals dem Taubstummen mit dem Ruf Ephata Ohren und Mund öffnete, so öffne auch dir der Herr Ohren und Mund, dass du dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst zum Lob Gottes und zum Heil der Menschen.
Und damit ist dann auch die Taufe abgeschlossen mit diesem Ritus?
Genau, das ist also der Ritus der eigentlichen Taufspendung. Dann am Ende der Tauffeier gibt es dann das Vaterunser-Gebet, das gemeinsame, die Bitte um den Segen, speziell für den Vater, für die Mutter, für die Paten und für alle Versammelten, wirklich diesen Segensgestus aufgefaltet für den Vater, für die Mutter, für die Paten und für alle, die versammelt sind. Und am Ende dann gerne einen Mariengruß, wir praktizieren es hier gerne bei uns so, dass wir dann am Ende der Tauffeier zum Marienaltar ziehen und dort dann ein Marienlied singen oder noch ein Ave Maria miteinander beten, um einfach auch nochmal diese mütterliche Seite Mariens auch nochmal zu verdeutlichen, dass auch dieser Neugetaufte, dieses Kind, auch unter dem Schutz der Gottesmutter steht.
der Weg zum Christsein. Darum geht es hier und heute in unserer Sendung Kurs Null. Insbesondere sprechen wir heute über die Taufe. Wir sind verbunden mit Herrn Kaplan Sauter aus Burgau. Herr Kaplan, Sie haben uns ganz viel erklärt über die Taufe, über die Riten, über die Zeichen. Fassen wir doch nochmal zusammen.
Ja, was ist die Taufe eigentlich so? Wenn man sich diese Grundfrage einmal stellt, selber auch als Getaufter, dann ist die Taufe sozusagen das Eingangstor in die Gemeinschaft der Kirche, in die Gemeinschaft der Glaubenden. Durch die Taufe, da wird es nochmal ausgesprochen, ja, ich bin Gottes geliebter Sohn, ich bin Gottes geliebte Tochter, ich gehöre zu ihm und die Taufe, die kann niemals mehr ausgelöscht werden. Das, was da grundgelegt ist, diese Zusage Gottes, die ist nicht mehr zurückzunehmen. Auch wenn ich mich vielleicht auf meinem Lebensweg manchmal auf Schlingern und über Kurven und so vielleicht von diesem Gott und auch vielleicht von der Kirche trennen kann. Im Letzten bleibt bestehen, Gott hängt an uns Menschen. Gott will mit uns Menschen zu tun haben. Gott lässt uns Menschen nicht im Stich. Das ist so das Grundlegende, was doch durch die Taufe, durch die großartige Zeichenhaftigkeit der Taufe, durch das Wasser der Taufe als Symbol des Lebens, der Reinigung, des Neuanfangs, durch das Öl, durch das kostbar duftende Chrysamöl deutlich wird, durch wo ich einen besonderen Auftrag vermittelt bekomme, auch genauso durch die Taufkerze, dass mein Leben hell sein soll und durch das weiße Kleid, dass ich sozusagen Christus selber, wie es die Bibel mal sagt, als Gewand angezogen habe, dass da wirklich eine große Verheißung, ein Mehrwert, ein Plus für mein Leben dahinter steht.
Recht herzlichen Dank für die vielen Informationen, Herr Kaplan Sauter. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich eine CD. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorwählen, dann geht's weiter mit der 8323 9675 120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Herr Kaplan Sauter, darf ich Sie am Ende der Sendung noch um den Segen bitten?
Ja, sehr gerne. Bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne, behüte und beschütze euch alle, der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.